Total spannend, dass die Kanzel mal wieder hier steht. In der Corona-Zeit war sie darüber gewandert und jetzt muss ich mich mehr drehen, um alle im Blick zu behalten. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Und es ist auch spannend, mal zu sehen, wie leer die Reihen sind, wenn die Kinder Weihnachtsfeier haben. Was die schon für einen Teil unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde ausmachen, natürlich mit den Mitarbeitern. Aber das ist schön zu sehen, dass da eine junge Generation heranwächst und wir dazu beitragen dürfen, dass sie auch Jesus kennenlernen, lieb gewinnen und ihr Leben hoffentlich dann auch immer mehr für ihn einsetzen. Ich habe ja schon länger nicht mehr gepredigt, das hat sich durch verschiedene Sachen so ergeben, war mir insofern auch ganz recht, weil mir immer so viel durch den Kopf und durchs Herz geht und manchmal komme ich gar nicht hinterher, das alles zu sortieren. Und von daher war ich jetzt gar nicht undankbar für eine längere Pause beim Predigen. Ich will heute mit euch zu einem Abschluss kommen. Hat jemand eine Idee? Jakobus, ja, ein paar, die sind sofort draufgekommen. Hat jemand mal noch vor Augen, seit wann wir jetzt mit dem Jakobus unterwegs sind und seinem Brief? Seit meiner Berufung? Nein. Seit April höre ich, wer bietet mehr oder weniger? Es war Mai, aber welcher Mai? Vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder dieses Jahr? Also es war Mai 22. An der Stelle vielen Dank für den Johannes Buck, der nämlich die ganzen Gottesdienstaufnahmen immer auf die Webseite einstellt. Und da kann man das so schön nachvollziehen, wann habe ich über was gepredigt. Da habe ich das gestern rausgefunden, so lange ist es her. Zwei Verse stehen noch aus von Jakobus, die letzten zwei Verse. Ich glaube nicht, dass wir mit der Thematik des Jakobusbriefs zum Abschluss kommen können heute, aber zumindest mit der Predigtreihe. Also, versuchen wir es. Ich zeige uns den Predigtext, diesmal aus der Übersetzung von einem Herrn Menge. Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Meine Brüder, in Klammern auch noch meine Schwestern, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und einer ihn zur Umkehr bringt, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird damit seine Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken. Worum geht's hier? Vers 19 zielt darauf ab, es geht um Menschen, die mal mit der Wahrheit gelebt haben, mal in der Wahrheit gelebt haben, mal mit Jesus unterwegs waren und die dann von der Wahrheit abgekommen sind. Aus was für Gründen auch immer, das wird hier nicht ausgeführt, denen soll geholfen werden, wieder zur Wahrheit zurückzufinden. In die Richtung zielt Vers 19. Und jetzt rot zeigen auf der Folie. So. Und warum ist das so wichtig? Das findet sich dann in Vers 20. Es geht um nichts weniger als die Rettung einer menschlichen Seele vom Tod. Was ist damit gemeint? Ich habe mich ganz bewusst für eine Übersetzung entschieden, wo hier mit Seele vom Tod erretten übersetzt ist und nicht mit Leben vom Tod retten, könnte man genauso übersetzen. Ich wollte mit dieser Übersetzung uns nochmal ganz deutlich vor Augen führen, das Entscheidende in unserem menschlichen Leben ist nicht das biologische Leben, das körperliche Leben, das spielt natürlich eine Rolle hier in dieser Welt, klar. Wer krank ist, der kann nicht mehr sich freuen, der kann nicht mehr klar denken und so weiter. Aber das Entscheidende, der entscheidende Kern unseres menschlichen Lebens, der findet in unserem Inneren statt, in unserer Seele. Kein menschliches Leben dieser Welt kann dem Tod entrinnen, was die Biologie betrifft. Irgendwann wird es uns einholen. Unser körperliches, biologisches Leben wird irgendwann hier auf dieser Erde enden. Unser Seelenleben wird aber mit dem irdischen Tod nicht enden. Es wird sich nicht einfach in nichts auflösen, sondern für unsere Seele wird es nach dem biologisch-körperlichen Tod hier auf dieser Erde im Jenseits weitergehen. Und die alles entscheidende Frage ist, wie es für die Seele da im Jenseits weitergehen wird. Ich habe gerade mit meiner Frau die Woche, angeregt durch ein Thema, ging es um Sterbebegleitung. Da kam mir so diese, oder hat sie es sogar, ich glaube, Birgit, wo bist du? Nein, sie ist unten, ja, sie ist auch mit dabei. Also, ihr seht, ich bin ein bisschen verpeilt. Ich glaube, Birgit hat es so in Worte gefasst, im Jenseits wird es nur noch Gerechtigkeit geben. Weil wir gehört hatten von jemandem, der gesagt hat, im Jenseits wird es nur noch Licht geben. Von der Bibel her, ja, aber für die Leute, die das Licht nicht wollen, wird das Licht Finsternis sein. Die werden das als unangenehm empfinden, die werden da ein Problem mit haben. Wie auch immer man sich das vorstellen mag, aber diese Formulierung hat für mich das so gut auf den Punkt gebracht, im Jenseits wird es nur noch Gerechtigkeit geben. Wer eben, also im Jenseits wird es nicht mehr funktionieren, dass wir uns mit unseren Sünden und Fehlern verstecken können. Es wird da nicht klappen. Oder dass wir eben unsere Sünden und Fehler anderen zuschieben können, zu sagen, ja, der ist schuld dran, dass ich so blöd mich verhalte. Das ist ja so ein ganz beliebtes Muster in Beziehungskonflikten. Könnt ihr mal versuchen hinzuschauen. Es wird im Jenseits nicht funktionieren, dass wir unsere Verantwortung, die wir haben, leugnen und uns vor dem verschließen, davor die Augen zumachen, was aus dem Übel, was wir angerichtet haben, für andere geworden ist. Wir versuchen ja mit allem Möglichen, uns davon abzulenken. Eigentlich kann man das alles schon hier machen, in dieser Welt. Dazu brauchst du es Jenseits nicht. Aber hier haben wir ganz viele Möglichkeiten, dem auszuweichen. Das ist so easy, so ein Lebensprinzip, was ja heutzutage in unserer westlichen Kultur, wo es uns recht gut geht, gang und gäbe ist. Hauptsache, ich habe Spaß. Und wie es dem anderen geht, ist mir egal. Hauptsache, ich komme auf meine Kosten und ich nehme möglichst viel hier mit. Aber wer dabei auf der Strecke bleibt, juckt mich doch nicht. Sind selber schuld. Das ist so quasi der Sozialdarwinismus, Survival of the fittest. Wer sich's leisten kann, der kann fröhlich leben in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und die anderen, jo, macht vielleicht irgendwelche Wohltätigkeitssachen, um sein Gewissen zu beruhigen, aber im Herzen ist er nicht dabei. Das kann hier auf dieser Erde, je nach den eigenen Gegebenheiten, ganz gut funktionieren, so als Überlebensprinzip. Aber im Jenseits wird man damit krachend scheitern. So ist das Leben nicht gedacht. So wollte Gott es nicht. Die bisschen vielleicht harmlosere Variante dieses, Hauptsache ich habe Spaß und wie es dem anderen geht, ist egal. Die harmloser scheinende Variante ist, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Da geht es gar nicht primär um Spaß haben, aber so lasst mich doch in Ruhe, ich lebe so mein Ding. Auch das wird dann nicht funktionieren. Von allem, was ich von der Bibel her erkennen kann, was Gott uns da über unsere Wirklichkeit offenbart hat, werden uns spätestens im Jenseits alle unsere Sünden unausweichlich einholen. Und was dann? Was wird dann sein? Ich möchte jetzt mal kurz an dieser Stelle einen Schritt zurücktreten und fragen, wie geht es euch bei dem, was ich jetzt gerade alles ausgeführt habe? Denkt ihr, hurra, yeah, finde ich gut? Oder stellt sich da ein bisschen Unbehagen ein, so ein bisschen Beklemmung, eine Unsicherheit, eine Unruhe? Also mir geht es so, wenn ich über das rede. Mir geht es so, wenn ich über das rede Und mir ist so klar geworden beim Vorbereiten in der Predigt, wenn sich da ein Unbehagen, eine Unruhe in uns einstellt, ist das eine gute Reaktion. Die ist zwar unangenehm, die fühlt sich so an, als würde man die am liebsten loswerden, aber sie ist höchst angemessen aufgrund dessen, wie unsere irdischen Seelen, unsere menschlichen Seelen so drauf sind. Denn keiner von uns kann für seine Sünden so aufkommen, wie es nötig wäre. Keiner von uns kann für seine Sünden so aufkommen, wie es nötig wäre, um mit Gott und mit dem Leben, wie Gott es gedacht hat, mit dem ewigen Leben im Einklang zu sein. Das ist einfach eine Tatsache, da ist ein Widerspruch zwischen unserem Innenleben und wie wir drauf sind und dem, wie es eigentlich sein sollte. Und diese Tatsache, sie kann, wenn sie in unser Bewusstsein tritt oder anfängt, in unser Bewusstsein treten zu wollen, die kann unsere Seele nur unruhig werden lassen. Weil unsere Seele keine Möglichkeiten hat, dem zu entgehen. Wir haben keine eigenen menschlichen Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Das ist ein Dilemma für unsere Seele, in dem sie da drin steckt. Und ohne Hilfe von höherer Seite kommen wir aus diesem Dilemma einfach nicht raus. Unser Gott weiß das und genau deswegen ist er vor 2000 Jahren auch selber Mensch geworden. Jesus ist der göttliche Rettungsdienst für unsere Seele, der aus dem Himmel zu uns gekommen ist, in dieses Zeitalter, Erdzeitalter, und es ist vor 2000 Jahren passiert, um für unsere Seele Rettung zu bringen. Eine Rettung, die wir uns nicht selber schaffen können. Und es sieht so aus, dass Gott durch Jesus mit seinem eigenen menschlich-göttlichen, mit seinem sündlosen Leben, was er vor 2000 Jahren hier gelebt hat, den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, als er am Kreuz gestorben ist. Und damit hat Gott selbst den vollen Preis ein für alle Mal abgegolten, was an Anklagen aufgrund unserer Sünde gegen uns vorgebracht werden könnte. Und zwar völlig berechtigt vorgebracht werden kann. Ob es in der Vergangenheit war, unsere Sünden der Vergangenheit, ob es die der Gegenwart betrifft oder alle zukünftigen Sünden, die wir noch tun werden oder die in der Welt geschehen werden. Gott selber ist vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen, um uns Rettung für unsere Seelen zu bringen. Um der Rettungsdienst zu sein. Gott dient uns mit unserer Rettung, indem er für uns stirbt. Und es soll dann sich so auswirken, dass Jesus selbst unser göttlicher Schutz- und Rettungsschirm sein möchte, unter den wir treten können. Und deswegen habe ich diesen Schirm heute mitgebracht. Was mir an diesem Schirm so gut gefällt, dass er die Regenbogenfarben in sich trägt, denn schon da hat ja Gott damals mit der Sintflut deutlich gemacht, es ist aus dem Ruder gelaufen, er musste ein Reset machen, weil das Böse zu heftig in dieser Welt unterwegs war und hat dann nochmal neu angefangen mit Noah und das Ganze aufgebaut und hat dann gesagt, er wird die Welt nicht mehr durch eine Flut untergehen lassen. Seitdem dürfen wir schon unter diesem Rettungsschirm Gottes leben, halt hier in diesem Leben, in dieser Welt. Aber fürs Jenseits brauchen wir eben auch einen Rettungsschirm. Und der ist Jesus für uns geworden. Wenn wir unter den Rettungsschirm von Jesus treten, dann bedeckt sein Blut unsere ganz persönliche Menge von Sünden. Das ist der Rettungsdienst, den Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Dann ist es nicht mehr so, dass wenn der Ankläger unsere Sünden und Fehler, aufgrund unserer Sünden und Fehler, unseren Tod und unsere Verdammnis einfordert, Gott gegenüber, dann muss Gott dem nicht nachkommen. Gott wird dem nicht nachkommen, wenn wir unter dem Rettungsschirm von Jesus stehen, weil er selbst persönlich den Tod und die Verdammnis für uns auf sich genommen hat. Und dann brauchen wir keine Angst mehr haben, dass Gott sich wegen unserer Sünden von uns abwendet oder uns fallen lassen würde. Oder, was wir auch in der Bibel finden, dass Gott sich sogar im heiligen und gerechten Zorn gegen uns wenden könnte. Wenn wir unter dem Rettungsschirm, unter dem Schutzschirm von Jesus stehen, dann sind durch Jesus unsere Sünden bedeckt. Gott sieht sie nicht mehr, wenn wir unter dem Rettungsschirm von Jesus stehen. Und dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben, davor, vor dem, was alles an Sünden und Fehlern vielleicht noch ans Licht kommen muss, was da ist in unserem Leben und wir haben es vielleicht bisher noch nicht mitgekriegt, andere vielleicht sehr wohl, nur wir selber nicht. Wir brauchen dann keine Angst davor haben, was da alles noch ans Licht kommen muss, damit es im Jenseits für uns eine gute, eine angenehme, eine wohltuende, eine beglückende Erfahrung werden wird, bei unserem Gott und Schöpfer zu sein. Man kann so schlecht umblättern, wenn man den Schirm in der Hand hat. Aber ich sehe, der Bruch passt ganz gut, beziehungsweise nicht Bruch, aber jetzt die spannende Frage. Wie kommt man unter diesen göttlichen Rettungsschirm, unter diesen göttlichen Schutzschirm von Jesus? Ist eigentlich recht simpel. Indem wir unter seine göttliche Schirmherrschaft treten und sagen, ich will da drunter jetzt leben. Ich will unter deiner Schirmherrschaft stehen. Wie das konkret und praktisch aussieht, da hat uns Gott super mit versorgt in der Bibel. Wir brauchen nur ins Neue Testament gucken. Da hat uns Jesus das nämlich extrem anschaulich vor Augen geführt, wie er sich das vorstellt. Als er nämlich seine Jünger und Schüler da zu sich gerufen hat und sich Leute ihm angeschlossen haben, das war das Modell dafür, wie es aussehen soll, unter der Schirmherrschaft von Jesus zu leben. Also, sich Jesus anschließen, in seiner Nähe sein, sich da aufhalten, da bleiben. Das heißt, wenn Jesus wohin weitergeht, gehe ich mit ihm und bleibe dann nicht und sage, oh, ich mache mein eigenes Ding, sondern ich bleibe in seiner Nähe, dass ich auf das höre, was er zu sagen hat, dass die Aufträge, die er gibt, dass ich die annehme und dass wenn er mit mir dann reflektiert, wie das geworden ist, was ich da gemacht habe, dass ich dann auch mit ihm das zusammen angucke, dass ich mich auch reflektieren lasse von ihm, mit was meine Einstellungen betrifft, mein Verhalten betrifft, dass ich die Herausforderungen, in die Jesus mich stellt, annehme und dass, wenn ich grandios scheitere, dann bei Jesus erleben darf, der schmeißt mich nicht raus, sondern nutzt gerade dann mein Scheitern, um mit mir weiterzumachen und auch, dass ich, er nutzt es auch, dass ich ihn und sein Wesen besser kennenlernen kann und ihm ähnlicher werde. Von meinem Wesen, seinem Wesen ähnlicher werde. Das finden wir eigentlich im Neuen Testament, in den Evangelien beschrieben, wie Jesus da unterwegs war mit seinen Jüngern. Und heute läuft eigentlich das gleiche Programm, nur auf eine andere Weise ab. Heute geschieht es nicht mehr durch Jesus als unmittelbares menschliches Gegenüber. Er ist jetzt im Himmel. Aber vom Himmel aus hat Jesus uns den Heiligen Geist geschickt und durch den Heiligen Geist möchte er unser unmittelbares geistliches Gegenüber sein. Das hat einen gewissen Nachteil, nämlich wir können jetzt Jesus nicht so wie seine Jünger damals ihn mit seiner menschlichen Seite unmittelbar erleben. Das funktioniert nicht. Aber es hat den riesen Vorteil, dass Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Das war damals eine erhebliche Einschränkung für den Rest der Welt, die nicht unmittelbar im Umfeld von Jesus da unterwegs waren. Heute kann jeder Mensch eine Beziehung zu Jesus haben, egal wo er ist auf dieser Erde, egal wann er lebt, wie seine Verhältnisse sind und so weiter. So, von daher gleiches Programm, nur auf andere Weise. Aber wie sieht es jetzt konkret in der heutigen Lebenspraxis aus? Jünger und Schüler von Jesus werden, das ist zuallererst eine Herzensangelegenheit. Das heißt, bei uns muss irgendwie die Klarheit innen entstehen, hey, das ist dran. Ich möchte unter die Schirmherrschaft von Jesus treten. Ich möchte unter seinem Schutzschirm unterwegs sein. Ich will sein Jünger sein, ich will sein Schüler sein. Ich will zu ihm gehören. Das ist eine Sache, da braucht es innere Klarheit zu und ist dann letztlich etwas, was unser Herz dann auch wollen muss. Das will ich, das ist das Richtige, so will ich leben. Jesus will, auch wenn er unsichtbar ist, ein reales Gegenüber für uns sein, durch den Heiligen Geist. Und mit einem Gegenüber redet man. Biblisch gesprochen nennt man das Beten. Man redet mit Gott. Und was anderes Wichtiges neben dem Beten ist Bibellesen. Denn geistliche Erfahrungen, Eindrücke und so weiter, die können auch vom Feind manipuliert werden oder missbraucht werden. Deswegen ist es so wichtig, Bibel zu lesen, damit wir Jesus und sein Wesen und seine Anliegen und Ziele besser erkennen und verstehen können. Dass wir die Geister unterscheiden können, damit wir dann mitkriegen, kann das jetzt wirklich von Jesus sein, was wir so beim Beten an Eindrücken kriegen oder so erleben, was sich da vollzieht, dass wir es einordnen können, dazu braucht es die Bibel. Das können wir im Grunde aus uns selbst raus gar nicht machen. In der Bibel steht allerdings, wenn man jetzt starten möchte mit Jesus, in der Bibel steht allerdings viel, da ist enorm viel drin in der Bibel. Und zum Starten kann ein Glaubenskurs eine wunderbare Hilfe sein, um so ein bisschen den Fokus zu kriegen, was ist so der rote Faden, worum es eigentlich in der Bibel geht, was Gott auf dem Herzen liegt, was er da über Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende geschaffen hat. Und eine andere Sache ist wichtig, ihr macht es heute Morgen, indem ihr hier seid, bei Zoom oder hier im Raum oder vielleicht auch diesen Gottesdienst im Nachhinein nochmal nacherlebt, miterlebt, mit anderen Jüngern und Schülern von Jesus zusammen sein, weil er durch seinen Geist ja in den allen irgendwie auch drin ist und da auch wirkt. Und da ist es dann eben nicht nur wichtig, in den Gottesdienst zu kommen, am besten regelmäßig sich Predigten anzuhören, geistliche Lieder zu hören, Zeugnisse zu hören. Es ist auch gut, in einen Hauskreis zu gehen, in eine kleine Gruppe, wo man das erleben kann, miteinander mit Jesus unterwegs zu sein. Man kann so Angebote wahrnehmen wie Treff um 3, haben wir ja gehört, Weihnachtsfeier jetzt am Donnerstag, kann man hinkommen. Wir haben gehört, gemeinsam leben, kann man Anschluss noch gleich weitermachen und man kann Predigt-Nachgespräche nutzen, wie zum Beispiel am Mittwochabend im Glauben wachsen, 20 Uhr, ein Stockwerk tiefer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir eben mit Jesus unterwegs sein können, auch wenn er jetzt heute als unmittelbares menschliches Gegenüber für uns nicht zur Verfügung steht. Aber doch eben durch seinen Geist uns unmittelbares Gegenüber sein möchte, in der Bibel uns zeigen will, wer er ist, wie er ist, was ihm wichtig ist, und lebendig erfahrbar sein möchte im menschlichen Miteinander, weil Jesus ja auch in den einzelnen Gläubigen lebt. Ja, so mal kurz im Schweinsgalopp mal da durchgegangen, was so dazugehört, wenn wir unter der Schirmherrschaft von Jesus leben wollen, wenn wir unter seinem Rettungs- und Schutzschirm sein möchten. Ist aber noch nicht alles. Eins habe ich mir noch aufgehoben. Deswegen nehme ich mir jetzt nochmal den Schirm. Jesus hat uns nämlich ein ganz, ganz starkes Zeichen gegeben, um uns als seine Jünger und Schüler begreifen zu können, die unter seiner Schirmherrschaft, unter seinem Schutzschirm leben. Hat jemand eine Idee? Das Abendmahl hat es verraten. Okay, jemand hat es gemerkt. Und was geht dem Abendmahl aber eigentlich voraus? Die Brotbrechung, ja. Wofür ist das Abendmahl eigentlich immer eine Aktualisierung, eine aktuelle Vergegenwärtigung? Für die Taufe, das ist für Buße und Umkehr das Hammerzeichen, was uns Jesus gegeben hat, dass wir unseren alten Lebensweg verlassen und uns an Jesus hängen, zu seinen Jüngern werden und dann mit ihm unterwegs sein wollen. Das ist im Grunde ja, das Geschehen, das eben unabhängig ist von unserem eigenen, was ich jetzt alles so aufgezählt habe, mit Bibellesen, Gemeinschaft suchen und so weiter. Da sind wir ja im Grunde gefordert. Aber Jesus hat uns was mitgegeben, was unabhängig von dem ist, was wir tun und leisten können, ob wir jetzt versuchen, bessere Christen zu sein oder es uns egal ist, sondern eine Sache, die wirklich uns geschenkt ist von unserem Gott, nämlich die Taufe. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat für unsere Schuld bezahlt. In der Taufe wird das deutlich. Und insofern ist vom Neuen Testament her eigentlich ganz klar, wenn wir ja, so weit sind mit der Erklärung, ich will unter der Schirmherrschaft von Jesus leben, dann sollte ich mich taufen lassen, ganz bewusst untertauchen lassen in den Tod von Jesus rein, damit ich wirklich weiß, im Leben und im Sterben darf ich zu dem lebendigen Gott gehören, obwohl ich hier weiter sündigen werde, solange ich auf dieser Erde bin. Ich werde es nicht abschalten können, so sehr ich mir auch Mühe gebe, das Sündigen zu verlernen. Also, Taufe und Abendmahl. Ganz, ganz starke Zeichen dafür, dass wir unter dem Schutzschirm und unter der Schirmherrschaft von Jesus leben können. So, jetzt noch zum Abschluss des Jakobusbriefs. Ein ganz, ganz großes Anliegen von Jakobus ist, dass wir einen Glauben haben und einen Glauben leben, der sich als echt erweist, wo wir uns nicht was vormachen, ich bin Christ, ich bin ja getauft, ich bin ja Kirchenmitglied, ich gehe ja in den Hauskreis oder ich arbeite sogar mit. Das können alles Sachen sein, die uns in der Scheinsicherheit wiegen. Und da rüttelt der Jakobus in seinem Brief gewaltig dran. Deswegen ist er auch so unangenehm und deswegen tut man sich, glaube ich, auch so schwer. Also ich habe mir brutal schwer getan mit dem. Und ja, aber es ist letztlich nur das, ein echter Glaube, der auch in unseren Einstellungen, in unserem Verhalten, in unserem Handeln zum Ausdruck kommt. Also auch da seine Wirkung entfaltet. Alles andere, da setzt Jakobus, glaube ich, nicht nur ein dickes Fragezeichen dran, sondern würde sagen, da fehlt das Entscheidende. Ich denke, Jakobus hat diesen Brief deswegen geschrieben, weil er in den damaligen Gemeinden, bei den damaligen Christen, mit denen er unterwegs war, gesehen hat, dass ein gesunder Glaube an Jesus überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Dass der sich nicht von selber entwickelt, sondern dass es dazu wirklich offene und folgsame Herzen braucht, die wirklich bereit sind, nicht nur unter dem Schutzschirm Jesu leben zu wollen, sondern auch unter seiner Schirmherrschaft, also die bereit sind, auf ihn zu hören und zu schauen, was von der Wahrheit ist wirklich das Entscheidende und nicht unsere persönliche Wahrheit, ach, ist mir doch egal, was Gott letztlich denkt und will. Ich glaube, dass nicht nur die Gemeinden und Christen damals diese Botschaft von Jakobus dringend nötig gehabt haben, sondern dass auch unser zum Teil sehr maroder Zustand der heutigen Christenheit, gerade im Westen, zeigt, wir brauchen das, immer wieder wachgerüttelt zu werden, weil wir wahrscheinlich viel mehr auf Irrwegen gelandet sind, als uns bewusst ist. Und da braucht es nicht nur einen Jakobusbrief, Gott hat dafür gesorgt, den haben wir in der Bibel, sondern es braucht auch uns gegenseitig dazu. Es braucht, dass wir eben als Geschwister, Glaubensgeschwister in Jesus, uns gegenseitig auf Irrwege und Einseitigkeiten aufmerksam machen. Da, wo unser Glaube irgendwie immer mehr auf der Stelle tritt, immer egozentrischer wird und so weiter, dass wir da lernen, uns in einer guten Art und Weise gegenseitig darauf aufmerksam zu machen. Und uns zu helfen, wieder mehr zur Wahrheit zurückzufinden. Denn letztlich geht es darum, dass unsere Seele vom Tod errettet wird, gerettet ist. Dass das Blut von Jesus die Menge der eigenen Sünden bedecken kann. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich lebendig mit Jesus verbunden sind. Und nicht nur in einer Scheinverbundenheit mit ihm leben. Und Gott wünscht sich, dass sein Rettungsdienst, für den er sich vor 2000 Jahren derart in die Waagschale geschmissen hat, ganz persönlich in seinem göttlich-menschlichen Leib gelitten hat. Wir können dann vor Ostern wieder in den Blick nehmen, was ihn das gekostet hat, was ihn das an Schmerzen bereitet hat, dass wir das tiefer begreifen können, wie sehr Gott es ein Anliegen ist, dass unsere Seele vom Tod gerettet ist, dass unsere Menge an Sünden durch sein Blut bedeckt werden kann und wir in der Nachfolge von Jesus dann zu Segensträgern für andere werden können. Denn das, was wir selber verinnerlicht haben, das, was wir selber begriffen haben, was wir selber an Sündenerkenntnis, wo wir da durch mussten und gemerkt haben, oh, wie gut es ist, dass Gott uns dann nicht einfach unserem Schicksal überlässt, sondern uns in den uns konfrontiert, uns überführt, damit wir wirklich in das Heil kommen, in den Seelenfrieden hineinfinden können, wie Jesus ihn uns schenken möchte. Der göttliche Rettungsdienst von Jesus soll uns selbst zugutekommen und dann seine Kreise ziehen, auch durch uns zu anderen hin. Amen.